Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Na, Hut ab, du bist wirklich sehr im Thema drin. Du kennst alle guten und bekannten Spiele. Widmen wir uns nun dem Thema Transfers. Hier spielen Spielervermittler eine bekanntlich sehr zentrale Rolle. Wer kann rechtlich eigentlich alles Spielervermittler werden? Und gibt es hier Unterschiede im deutschsprachigen Raum zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz?
Ja, auch eine sehr interessante Frage. Also die Spielervermittler spielen eine sehr wichtige Rolle im Fußball. Das muss man sagen. Und deshalb wollen auch viele Menschen Spielervermittler werden. Ja, also im Grundsatz kann man sagen, es gibt in jedem Land ein nationales Spielervermittlerreglement, was auf das FIFA-Reglement zur Arbeit mit Vermittlern zurückgeht. Und dann muss man natürlich in dem jeweiligen Land das Arbeitsförderungsrecht des Landes berücksichtigen und auch das Vertragsrecht. Das ist in Deutschland eine Kernthematik in dem Bereich ist Exklusivitätsvereinbarungen und Kündigungsrechte. Und da gibt es in der Tat signifikante Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz auf der einen Seite und Österreich auf der anderen Seite. Denn Deutschland und der Schweiz sind Exklusivitätsvereinbarungen grundsätzlich verboten und Spielervermittlungsverträge auch jederzeit kündbar durch den Spieler. Ich rede gerade von der Konstellation, dass der Spieler den abschließt. Während in Österreich das Arbeitsmarktförderungsgesetz sagt, dass ein Alleinvertretungsauftrag auch für einen Spieler zulässig sein kann, wenn es eine sachliche Rechtfertigung dafür gibt. Also da gibt es kein grundsätzliches Verbot an der Stelle. Es gibt keine Judikatur in Österreich meines Wissens nach zu dieser Frage, ja, was dann eine sachliche Rechtfertigung sein könnte, aber es ist unsicheres Terrain. Ja. Ich würde natürlich sagen, spricht wenig dafür, dass speziell bei einem Fußballspieler eine sachliche Rechtfertigung für einen Alleinauftrag bestehen sollte. Warum soll das nicht auch jeder andere machen können, ja, der vielleicht einen besseren Kontakt zu einem Verein hat, der gerade diesen Spieler sucht. Aber ausjudizieren würde ich es in Österreich auch nicht unbedingt wollen, denke ich, ne, wenn es nicht unbedingt erforderlich wird.
Wir haben jetzt über Spielervermittler gesprochen. Was viele nicht wissen, es gibt ja auch noch den Begriff des Spielerberaters. Ja. Das ist sprachlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wo liegt hier aber rechtlich der Unterschied, auch in Bezug auf Verträge zwischen Athleten und Spielervermittlern sowie Athleten und Spielerberatern?
Ja, also das kommt im Grunde genommen nur auf die Vertragsgestaltung drauf an. Ne? Also das FIFA-Recht, das regelt nur die reine Vermittlungstätigkeit, ne? Schon traditionell und schon seit dem ersten Spielervermittlerreglement, weil die Vermittlung auch das ist, wo die Spieler, Vermittler das meiste Geld damit verdienen können. Ne? Deshalb sagt die FIFA, wir regeln diesen Vermittlungsauftrag, alles andere regeln wir nicht. Wenn also Gegenstand des Vertrages mit dem Spielervermittler ist, dass der Spieler von A nach B vermittelt wird oder ein Transfervertrag abgeschlossen wird, dann findet das Spielervermittlungsrecht Anwendung, dann ist das ein Vermittlungsvertrag und dann geht auch das jeweilige Recht. Ein Berater kann auch einen ganz anderen Vertrag abschließen, ne? Dass der einfach nur sagt, ich betreue dich fortlaufend, gib dir irgendwelche Tipps, ja? Beschränke mein Vertragsverhältnis nicht auf die Vermittlungstätigkeit. Das ist aber eigentlich nur in der Theorie denkbar. Ja? Ich habe natürlich Verträge gesehen oder sehe dann und wann Verträge, wo versucht wird, den Vermittlungsbereich zu verlassen, weil der eben so streng legitim geregelt ist zulasten der Vermittler. Aber in der Praxis hat sich dieses Vermittlungsmodell durchgesetzt.
Es gibt immer wieder auch den Fall, dass Spieler ihren Vermittler wechseln, ja, auch wenn es bestehende schriftliche Verträge gibt. In Österreich gab es da zuletzt den Fall von Albert Walci, ja, der ja, mit mehreren Agenturen sozusagen gedealt hat und dann schlussendlich zu Red Bull Salzburg gewechselt ist. Dieser Fall hatte daraufhin ein gerichtliches Nachspiel. Warum sind Verträge zwischen Spielern und Spielervermittlern de facto nichtig? Ja. Und wie können sich Spielervermittler dagegen schützen, dass ihnen ein Spieler abhanden kommt?
Ja, auch eine spannende Frage, die anknüpft an das, was wir schon gesagt haben. Es geht um diese Frage Exklusivitätsvereinbarung und Kündbarkeit. Also die Frage stellt mir, das ist natürlich die Hauptfrage, die Spielervermittler immer stellen und aufwerfen. Es ist eine Frage des nationalen Rechts. Es gibt Rechtsordnungen, die befristete Exklusivverträge mit Spielervermittlern zulassen. England gehört dazu, ein ganz, ganz wichtiger Markt. Spanien, auch in Tschechien ist das möglich. Und dann gibt es andere Rechtsordnungen wie Deutschland und die Schweiz, die lassen das eben nicht zu. Und in Österreich ist es ja, wie ich gesagt habe, auch wahrscheinlich im Regelfall unzulässig. Das heißt, wenn man jetzt als Spielervermittler eine Möglichkeit sucht, die Verträge rechtsfest zu machen, dann müsste man sich die richtige Rechtsordnung aussuchen und beispielsweise einen Vertrag dem englischen Recht unterwerfen. Was natürlich auch zur Voraussetzung hat, dass man dann eine Niederlassung in England hat. So wäre das möglich. Ne? Auf der Basis des Rechtes in Deutschland, Österreich und der Schweiz de facto nicht möglich.
Oftmaliges Thema bei einem Vereinswechsel eines jungen Spielers ist die Ausbildungsentschädigung, ja, die der neue Verein des Spielers dem alten Verein des Spielers zu zahlen hat. Diese Ausbildungsentschädigung ist auch dann zu zahlen, wenn der Vertrag des Spielers ausgelaufen ist. Ausbildungsentschädigung für vertragslose Spieler, wie stehst du rechtlich dazu und mich würde auch deine persönliche Meinung interessieren?
Oder ja, deine private Meinung? Ja, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also in rechtlicher Hinsicht, wenn wir jetzt mal bei den Ausbildungsentschädigungen von der FIFA bleiben, ich halte die für EU-rechtswidrig, das ist für Deutschland auch schon entschieden worden, weil sie die Arbeitnehmerfreizügigkeit beeinträchtigt. Und in faktischer Hinsicht würde ich auch sagen, es ist aus meiner Sicht ein Problem des Fußballs, dass der Transfer, dass immer an den Transfer so angeknüpft wird mit den Zahlungsverpflichtungen. Ja? Dass also der Transfer zum Gegenstand des Geldumschichtens gemacht wird. Ne? Grundsätzlich bin ich nicht dafür, eine Ausbildungsentschädigung auf dieser Basis zu lukrieren. Ich würde da eher an Fondslösungen denken, ja? weil die Ausbildung findet ja statt. Und wenn man der Meinung ist, ein Club soll honoriert werden für die Ausbildungsarbeit, die er da leistet, ist es irgendwo unfair, wenn er das Geld nur bekommen soll, wenn der Spieler wechselt. Ja. Deshalb ist meine private Meinung, ja, wenn man Ausbildungsförderung machen sollte, sollte man den Spielern nicht das Preisschild auf den Rücken kleben und diese teilweise horrenden Ausbildungsentschädigungen zulassen, sondern man sollte da verbands- und ligeninterne Fondslösungen wählen.
Ein Transfer, der sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Juristen beschäftigt hat, war jener von Karim Onisivo. Karim Onisivo ist mittlerweile österreichischer Nationalteamspieler und er ist im Jänner 2016 vom SV Mattersburg nach Deutschland zum 1. FSV Mainz 05 gewechselt. Soweit so gut, das passt ja noch alles. Mhm. Das Besondere dran würde ich gern von dir erläutert haben.
Ja, ganz, ganz, ganz spannender Fall. Ich würde sagen, das Sportrechtsurteil in Österreich der vergangenen Jahre, durch alle Instanzen gegangen bis zum obersten Gerichtshof. Also die Konstellation war so, dass der Karim Onisivo einen Einjahresvertrag hatte und eine zweijährige einseitige Option zugunsten von Mattersburg bestand. Und 3 Monate nach Vertragsabschluss haben die Parteien dann noch ein Sideletter gemacht, in dem geregelt wurde, dass der Karim mehr Geld bekommen soll, wenn die Option ausgeübt wird. Und das hat Mattersburg dann auch gemacht, hat auch die Erhöhungsbeträge gezahlt. Die hat der Spieler dann immer wieder zurücküberwiesen und hat gesagt, ich spiele hier nur unter Protest und unter Vorbehalt, das Geld will ich gar nicht haben. Und Klage auf Feststellung erhoben, dass diese Vertragsverlängerung nicht wirksam ist. Am Ende hat der OGH gesagt, zu Recht, ja, das verstößt gegen die einschlägige Bestimmung aus dem Kollektivvertrag betreffend einseitige Verlängerungsoptionen, weil eben keine gleichwertige Kompensation für den Spieler gegeben war. Die alte Fassung des Kollektivvertrages, die da noch einschlägig war, hat da geregelt, dass nur unter gleichwertigen Bedingungen Optionen überhaupt zulässig sind. Und der OGH hat nicht erkannt, dass diese Gehaltserhöhung alleine ausreicht, um diese Optionsausübung zu rechtfertigen. Da konnte der Spieler dann ablösefrei nach Mainz wechseln.
Da gibt es ja auch eine Prozentzahl, oder? Um wie viel sich das Gehalt erhöhen muss, damit es zulässig ist? Um seine Option
zu bezahlen. Ja, also 20%, das ist jetzt so klar auch nicht geregelt. Es ist auf jeden Fall muss eine Erhöhung drin sein. Der Kollektivvertrag ist angepasst worden, ganz, ganz neu geregelt. Jetzt in der Neufassung ist vorgesehen, dass der Optionszeitraum maximal 1 Jahr nur sein darf, ja, dass es auch keine Mehrfachoptionen geben darf und dass es auch eine angemessene Erhöhung geben darf. Aber da gibt es immer noch Interpretationsspielraum.
Wo ist deine Interpretation bei angemessener Erhöhung?
Ja, ich gehe da nochmal anders ran. Ne? Also es bleibt die Frage, ja, ob auch die neue Optionsklausel vom OGH überhaupt, im Kollektivvertrag vom OGH überhaupt standhalten würde. Das muss man auch sagen. Ne? Der OGH hat gesagt, in dem Falle Onisivo ist schon die Anforderung des Kollektivvertrages nicht erfüllt, deshalb brauche ich hier gar nicht weiter zu prüfen. Aber der OGH hat nicht gesagt, dass einseitige Verlängerungsoptionen in jedem Falle zulässig sind. Ne? Deshalb kann man auch jetzt immer noch sagen, selbst wenn der Kollektivvertrag da angewendet wird, eigentlich bin ich grundsätzlich der Meinung, dass das nicht geht.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.